anders, als du glaubst.
Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Anders als du glaubst. Heute führen wir unser Gespräch gemeinsam mit einem Gast aus der Schweiz, aus Bern. Dort gibt es nämlich ebenfalls einen Forschungszweig, der sich mit dem Zusammenwirken von Judentum, Christentum und Islam beschäftigt, aber anders, als wir es in Bonn und Paderborn tun. Ob es komplett anders ist oder nur ein bisschen anders oder gar nicht anders, das wollen wir heute herausfinden. Professor Dr. Katharina Heiden und ich kennen uns schon seit mehreren Jahren. Nasrin und Markus haben sie dieses Jahr auf einer Konferenz kennengelernt. Und wir dachten, wir könnten uns mal zu viert darüber unterhalten, was wir tun. Katharina, kannst du selbst beschreiben, was ihr da in Bern bei Co-Produced Religions macht? Bei Co-Produktion fiel mir zuerst spontan etwas ein, wie dies war eine Co-Produktion von SRF und Arte. Aber ich glaube, so versteht ihr Co-Produktion eben gerade nicht, oder?
Ja, das ist genau richtig. Was du jetzt beschrieben hast, würde ich so eine Art Hollywood-Missverständnis von Co-Produktion nennen, weil wir eigentlich nicht meinen, dass Menschen zusammenkommen und in gutem Willen etwas zusammen produzieren, sondern dass religiöse Gemeinschaften, Judentum, Christentum und Islam, eigentlich vor allem übereinander nachdenken, sich bestimmte Bilder von dem anderen machen und daran ihre Identität und ihre Traditionen ausbilden. Um jetzt mal euren schönen Titel aufzunehmen, anders als du glaubst, würde ich sagen, sind eben Judentum, Christentum und Islam nicht, wie sie häufig selber glauben und darstellen, in Entwicklungen, sondern sehr, sehr viel stärker in Verwicklungen sozusagen entstanden. Und das heißt, es braucht gar nicht immer das unmittelbare Miteinander. Und vor allem ist es eben auch nicht immer eine schöne Sache, diese religiöse Koproduktion.
Es klingt zunächst irgendwie banal, natürlich beeinflussen sich Religionen wechselseitig, aber wenn ich dann konkret gefragt werde, wie denn, dann wird es bei mir, glaube ich, schon dünn. Also kannst du das irgendwie konkret machen, wo so eine Koproduktion stattfindet?
Mhm. Genau, also wie du schon sagst, ne, ich würde sagen, es klingt zunächst mal banal. Wir denken immer, ja klar, haben wir uns alle gegenseitig beeinflusst. Was ich zunächst mal spannend finde, ist, dass alle drei religiösen Traditionen eigentlich immer versuchen, sich als Entwicklung zu verstehen. Also als wären sie so ein großer Tanker, ein Schiff, das allein auf dem Ozean der Welt sozusagen fährt und immer aufpasst, dass nicht zu viele Einflüsse hineinkommen. Ne? Also entweder so eine reine Linie von Anfang an oder aber eine beständige Reinigung. Und Koproduktion geht so dagegen. Jetzt ist es so, du hast ja gesagt, erstmal klingt es fast ein bisschen banal und fallen vielleicht auch viele Beispiele ein. Tatsächlich in unserem Forschungsprojekt versuchen wir das an ganz vielen kleinen Beispielen zu zeigen, wie genau das passiert. Und ein Beispiel, an dem ich finde, dass man es immer ganz gut sehen kann, ist die sogenannte Sergius Bahira-Legende. Die erzählt eigentlich, wie der Koran entstanden ist. Soll ich sie ein bisschen erzählen, oder?
Ja.
Oh, gerne, gerne.
Okay. Also, es ist eine Legende, die zuerst auf Arabisch und Syrisch überliefert ist. Sehr, sehr früh nach dem Entstehen, Aufkommen des Islam. Und das Spannende ist schon mal, wir wissen nicht, ob sie ursprünglich in muslimischen oder ursprünglich in christlichen Kreisen erzählt wurde. Und was sie erzählt, ist, dass der Prophet Muhammad als 12-Jähriger in einer Karawane mit seinem Schwiegervater eben durch Syrien zieht und da auch an einem Kloster vorbeikommt, in dem ein Mönch wohnt, den viele andere Christen übrigens für heretisch halten. Also der hat keine richtige Christologie. Aber dieser Mönch hat prophetische Bücher bei sich, der heißt Bahira, hat prophetische Bücher bei sich, und ein unglaubliches prophetisches Wissen nach dieser Legende. Und der erkennt, dass dieser 12-jährige Junge, der da bei ihm vorbeikommt, ein Prophet von ganz neuer Güte ist, ein ganz besonderer Prophet, der letzte Prophet. Und diese Legende, die könnte natürlich muslimisch sein und versuchen, praktisch einen Anknüpfungspunkt in der Tradition des Christentums zu finden, vielleicht auch ein Angebot an Christen, Christinnen, jetzt sozusagen diesem Mönch zu folgen und den Propheten anzuerkennen. Aber wir haben auf jeden Fall auch Versionen dieser Legende, die dann ganz eindeutig christlich sind und sie eigentlich versuchen zu sagen, Mohammed hat gar nichts Neues gebracht, der hat gar keine ursprüngliche Offenbarung empfangen, sondern der hat eigentlich alles von Christen. Und zwar von heretischen Christen. Also das ist dann praktisch eine doppelte Polemik nach innen und nach außen. Und das Spannende daran ist, wir haben unendlich viele Handschriften in ganz, ganz vielen Sprachen. Es geht dann auch in den lateinischen Bereich hinein, ins Mittelalter. Und eigentlich müsste man sagen, rein von der Überlieferung her ist das eine Koproduktion. Aber nicht, indem die zusammen schreiben, sondern indem sie sich irgendwie erzählen. Und jeder schreibt es dann für die eigene Identität aus. Ne? Also jeder macht seine eigene Geschichte draus. Aber sie könnten das gar nicht, wenn die anderen nicht die Geschichte auch erzählt hätten auf ihre Weise. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Geschichte über Koproduktion, wo die Koproduktion dann aber polemisch ist, weil gesagt wird, dass Mohammed gar nicht in der Lage wäre, den Koran sozusagen alleine zu produzieren, sondern dass er immer einen christlichen Lehrer brauchte, der ihm dabei geholfen hat. Und in manchen Legenden dann eben auch noch Juden. Und dann wird es polemisch, weil man dann sagt, ja, der Koran ist ja gar keine Offenbarungsschrift, sondern von christlichen Heretikern und von Juden sozusagen so zusammen produziert, polemisch gesagt, dass der gar keinen Offenbarungsanspruch haben kann. Also eine koproduzierte Legende über Koproduktion sozusagen.
Aber worin unterscheidet sich dann eine Koproduktion vom polemischen Streit? In der Geschichte Bahiras etwa erkenne ich auf beiden Seiten einen polemischen Versuch, das Religiöse gegenüber zu diskreditieren, ohne dass daraus eine neue Dimension für den eigenen Glauben hervorgeht. Auf muslimisch-polemischer Seite zum Beispiel könnte man sagen, dass das Christentum, wie es in der Bahira-Erzählung erscheint, das wahre Christentum sei, also eines, das dem islamischen Verständnis von echtem Christentum entspricht, und das ist gestützt auf die muslimische exegetische Tradition. Also ich sehe darin kaum eine Dimension von theologischer Produktion oder neue Selbstverorterung von den Muslimen.
Genau. Ja, das, ich teile das total. Erstmal ist ganz viel Koproduktion häufig polemisch. Und es ist auch nicht immer so, dass die automatisch zu einer neuen theologischen Selbstverortung oder so führt. Ich glaube, um zu der Koproduktion zu kommen, muss man erstmal sehen, also das Gesamte und nicht unbedingt jedes Einzelne. Also diese Koproduktion, die funktioniert halt schon im Gedanken eines einzelnen Autors. Und da ist es ja mal ganz schwer, überhaupt ranzukommen. Das ist jetzt für mich als Historikerin auch interessant. Aber ich würde sagen, die frühesten Versionen dieser Legende, die könnten auch ein Angebot sein. Also wir wissen ja über die frühe Entstehung des Islams nicht so viel, aber können mit guten Gründen annehmen, dass es eben jüdische und christliche Gemeinschaften schon gab. Und zu sagen, einer eurer Leute hat sozusagen unseren Propheten als erster sogar erkannt, ist ja erstmal sogar eine Würdigung. Natürlich kann das dann auch mit einer Relativierung einhergehen, aber es muss nicht so sein. Und auf der christlichen Seite gebe ich dir auch recht, also ganz häufig ist das grundpolemisch gewesen. Aber wir müssen natürlich auch immer schauen, wenn wir in die Geschichte sehen, dass wir nicht mit unseren heutigen Maßstäben daran gehen. Also einer der Theologen zum Beispiel, die das gemacht haben, ist der berühmte Nikolaus von Kues, der für die westliche Christenheit wirklich jemand ist, der sich sehr geöffnet hat. Und der hat ein Buch geschrieben über die Siebung des Korans. Also man muss sozusagen den Koran durchsieben und das, was mit dem Christentum vereinbar ist, das kann man behalten und das, was nicht vereinbar ist, das sollte man heraussieben. Und der in seinem Vorwort zu dieser Schrift, wo er dann zeigt, was gesiebt werden muss, erzählt genau diese Legende. Und für uns heute liest sich das so, ja, also was für eine Anmaßung, ne? Polemisch. Aber für ihn damals ist das wirklich ein Angebot, zu sagen, schaut mal, der Koran, der ist uns gar nicht so fremd. Wir sind sogar ein Teil davon. Nur bei Nikolaus von Kues kommt dann was, was ich eben in dieser Koproduktion ganz spannend finde. Es gibt natürlich immer auch einen Dritten, der da mitspielt. Und bei Nikolaus von Kues sind das die Juden, die dann auf eine ganz üble Weise sozusagen reinkommen, weil die diese schöne Koproduktion vom christlichen Mönch und dem Propheten Mohammed dann sozusagen noch schlimmer machen, indem sie dann noch ihre Sachen hineinbringen in den Koran, sodass er dann sagt, und dann wird es ein ganz schreckliches Gemisch. Mhm. Aber in seiner Zeit, und das ist eben interessant, ist es, glaube ich, erstmal ein Angebot an die westlichen Christen zu sehen, dass es doch Gemeinsames gibt. Es geht auf Kosten der Juden in dem Fall. Anders ja auch als wir heute. Heute reden wir manchmal von jüdisch-christlicher Tradition. Da ist dann plötzlich der Islam das Fremde. Und das ist etwas, was in dieser gegenseitigen Polemik eben auch ganz interessant ist. Was passiert jeweils mit dem Dritten, wenn sich dann mal zwei annähern? Also ich glaube, es ist auf jeden Fall so, es ist ganz häufig polemisch, aber eben nicht immer.
Ich wollte gerade sagen, das muss ja nicht.
Genau.
Weil wenn ich zum Beispiel denke, also es gab doch eigentlich einen unheimlichen Einfluss des Islams auf das Judentum. Also wenn zum Beispiel im Islam eine Kalam, da wird plötzlich sich philosophisch Gedanken gemacht über die Einheit Gottes, das Wesen Gottes, die Ewigkeit Gottes oder nicht, oder die Schöpfung, ne, die Welt, genau, die Ewigkeit der Welt, etc., etc. Und darauf reagiert die jüdische Gemeinde im 10. Jahrhundert. Also das ist ja irgendwie so, die anderen fangen an, in einer bestimmten Weise zu reden und wir tun das auch. Also sei es, weil wir miteinander im Gespräch sind und jetzt dieselbe Sprache sprechen, oder auch, wenn man denkt, ey, die Idee ist ja gut. Also zum Beispiel, dass der Koran vokalisiert wurde, also diakritische Zeichen. So kurz danach fangen die Masoreten an, unseren Text zu vokalisieren. Also das ist doch fast so wie, hey, da hat jemand eine gute Idee, können wir auch machen. Das ist ja nicht polemisch, sondern einfach nur entweder ein Einfluss der Zeit oder auch, wenn jemand eine gute Idee hat, kann man sie ja auch übernehmen.
Genau, also sowas sieht man an ganz vielen Stellen, ne, auch an gemeinsamen Kultorten und so weiter, dass es diese Beeinflussung gibt, die man auch gerne aufnimmt. Man gibt sie selten gerne zu, muss man jetzt auch sagen. Also man findet jetzt selten, dass man sagt, ah, wir haben gesehen, die Juden machen das, so ist ja super, man will es auch so. Und ich glaube, Nasrins Punkt, der stimmt aber trotzdem auch. In dem Moment, wo man das theologisch reflektiert, wird es häufig polemisch. Und da, glaube ich, auch liegt sozusagen ein bisschen die Aufgabe für heutige Theologie. Ja, kann man das eigentlich auch anders machen? Also kann man aus den Einflüssen, die man beobachten kann, und das geht ja wirklich über alles, also Torah sieht manchmal aus wie ein Koran, was du gesagt hast, Vokalisierung, wie geht man mit Artefakten um, Rituale, natürlich Fastenregeln. Also ganz viele Dinge, muss man sagen, das Bild vom Tanker passt wirklich nicht. Und die andere Frage ist aber immer, hat man daraus theologisch auch mal etwas anderes gemacht als Polemik? Tatsächlich ist das nicht so oft so. Ich habe jetzt gerade mich beschäftigt mit der Figur von Josef, also dem Patriarchen Josef. Da hat man das manchmal, dass es da nicht ganz so stark polemisch ist. Aber es ist schwieriger, die sozusagen produktiven und würdigenden Beispiele zu finden, wenn man jetzt bei der Theologie guckt. Weil am Ende will natürlich schon auch jeder dann sozusagen der Höhepunkt dieser Koproduktion sein. Deswegen haben wir für unsere, wir haben ja so eine internationale Kooperation, und da haben wir nämlich auch eine Webseite, alles, was man haben muss. Und wir haben ein Logo entwickelt, was versucht, diese Koproduktion in so Wellen, die ineinander gehen, darzustellen. Aber das gibt es halt in drei Varianten, und immer ist ein Symbol einer Religion, also Davidsternkreuz oder Mond, eben oben, ne? Um zu zeigen, wenn es theologisch wird, steht natürlich immer die eigene Tradition oben. Muss ja auch so sein, wenn es um die eigene Identität geht.
Also bei Koproduktion, hast du gerade gesagt, geht es ja immer oder sehr, sehr häufig um Identität und die Versuche, wie verstehe ich mich denn selbst mit dieser neuen Situation? Also da kommt jetzt der Islam in die Welt, und wie verhalte ich mich jetzt als Christ dazu? Also ich, Nikolaus Kosanus, stelle jetzt fest, da gibt es noch andere Menschen, die theologisch sehr entwickelt sind, aber wie gehe ich mit meinem eigenen Wahrheitsanspruch um? Und ich finde, man muss da auch dieses berechtigte Anliegen beibehalten, dass man quasi einerseits einsieht, es gibt ganz, ganz viel Koproduktion, und ich kann mich selbst nicht mehr ohne jetzt in dem Fall eben den Islam begreifen, aber auch das Judentum, aber zugleich muss ich auch irgendwie eine Geschichte erzählen, wer ich bin, also meine Identität. Also dass ich als Cusanus eben auch sage, naja, aber wir haben ja das Christentum und das kann ich jetzt nicht einfach auflösen, diese Koproduktion mit Judentum und Islam. Und ich glaube, da ist ja wirklich die spannende Frage, wie kann man einerseits einsehen, dass wir alle koproduziert sind, aber andererseits trotzdem Identität noch formulieren.
Total. Also das finde ich ganz wichtig. Und insofern ist das, was wir da versuchen zu machen, auch wirklich anders als so Ansätze von Religionswissenschaften oder so, die dann sagen, eigentlich sollten wir nur immer die gelebte Religion angucken und da ist sowieso alles Hybrid und so. Ich glaube, genau so ist es. Also in dieser beständigen Auseinandersetzung werden jedenfalls theologisch Traditionen und Identitäten entwickelt. Und das muss auch so sein. Und das die spannende Frage ist ja dann immer, was verdanke ich den anderen? Da ist immer viel Aneignung, gleichzeitig Abgrenzung dabei. Was verdanke ich den anderen? Und das aber wirklich auch zu würdigen. Und da haben wir natürlich häufig eher polemische Formen, ne? Also Sukzession.
Beziehungsweise da ist natürlich dann eine Frage, wozu brauche ich als Theologin die Historikerin? Mhm. Also die Geschichte ist super spannend, wenn ich weiß, wie das geworden ist oder wie das vielleicht historisch war. Also zum Beispiel, also ich hatte mal vor ein paar Jahren, da hatte ich mal ein Gespräch mit jemandem, der also völlig aufgeklärter Mensch war, Wissenschaftler, ja, Naturwissenschaftler, glaube ich, der mir sagte, die Tora ist am Sinai von Gott gegeben worden. So, wo ich gesagt habe, nee, also historisch war das so nicht. Und er sagte, nein, natürlich war das so historisch so nicht. Aber wenn ich in der Synagoge bin, dann glaube ich das. Wenn ich die Synagoge verlasse, dann denke ich historisch. Also ja, ich würde das gerne, ich versuche es zu verbinden, aber da ist ja so ein Punkt ist ja dran. Also was macht das, wenn ich weiß, das Judentum ist 80% Islam? So what, interessant. Aber welche Relevanz hat Geschichte für meine religiöse Identität theologisch?
Also ich glaube, man könnte mit einer gewissen Berechtigung sagen, gerade wenn es so eine schwierige Geschichte ist, ne, lass uns doch einfach mal bei Punkt 0 anfangen und dann können wir uns gut unterhalten. Das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, gerade eben, wenn es schwierige Geschichten sind. Ich glaube, es geht jetzt bei Judentum, Christentum und Islam deshalb tatsächlich nicht so, weil eigentlich auch alle positiven Ausformulierungen von Tradition und Identität selber auf Geschichte zurückgreifen. Also das heißt, man wird die Geschichte eigentlich nicht so wirklich los. Jetzt ist es vielleicht im Judentum noch am wenigsten so, tatsächlich, weil das ja auch die früheste Religion ist, aber zum Beispiel beim Christentum, also ich glaube trotzdem auch, dass das Judentum auch koproduziert ist, hast du ja selber auch schon gesagt, aber vielleicht nicht gerade in seinen Anfängen, jedenfalls nicht mit Christentum und Islam. Aber das Christentum kann sich, glaube ich, ohne das Judentum gar nicht verstehen. Also da würde ich wirklich sagen, ich kann mich ohne die Kenntnis der anderen nicht verstehen. Und bei dem Islam würde ich das auch sagen, es ist immer besser, wenn Musliminnen selber über ihre Koproduktion nachdenken als Christin. Aber ich würde eigentlich sagen, man kann sich wirklich nicht gut verstehen. Und das heißt auch, für was Positives brauche ich eigentlich die Geschichte. Und vor allem deshalb, weil eben ja doch alle, auch die nicht historisch kritisch denken, gerne auf Geschichte zurückgreifen. Und das machen nicht nur religiöse Menschen, das machen wir ganz oft, ja. Das ist schon immer so gewesen, wir sind als Erste hier gewesen und so weiter. Das heißt, ich glaube,
da ist
eigentliche
auch eine Gefahr, ne? Da ist eine Gefahr, weil ich erlebe ja zum Beispiel oft, dass Leute mich intensivst danach befragen, wie ein Pessach-Seder abläuft. Und wenn ich zurückfrage, warum interessiert sie das so oder so, dann kommt ja, Jesus hat ja Pessach gefeiert. Und das muss ja dann ein Seder gewesen sein, ja? Wo ich denke, der Seder ist mindestens 200, das ist römische Zeit, das ist Mittelalter, das hat mit Jesus nichts zu tun. Und was nützt das denn einem christlichen Theologen zu wissen, wie wir seit dem 16. Jahrhundert oder seit dem 19. Jahrhundert, seit jetzt, also ne, jeder Seder ist anders, also wie ich dieses Jahr Seder gefeiert habe, was nützt denn dir das?
Das ist aus meiner Sicht ein herrliches Beispiel für Koproduktion. weil unsere Idee von Koproduktion halt wirklich auch sagt, du kannst die Geschichte nicht immer in einer historischen Linie ziehen. Insofern ist es nicht einfach historisch-kritisches Nachdenken, das ist auch dabei. Ne? Also das ist ja ein bisschen klassisch, in der Aufklärung haben wir gelernt, historisch-kritisch nachzufragen und religiöse Narrative zu stören dadurch. Und das wäre so ein Beispiel, wo ich aber sagen würde, nein, das zeigt doch, dass der Christ, der dich das heute fragt, eben nicht in dieser Weise historisch denkt. Der denkt historisch, weil der sagt, ja, Jesus hat ja so gefeiert. Dem ist aber egal, dass ihr heute natürlich einen Sederabend feiert, der eine ganz andere Gestalt hat. Und der ja übrigens, was Forschungen ja auch zeigen, natürlich auch christliche Einflüsse hat und so. Also genau dieses, das ist nicht einfach chronologisch Co-PI sozusagen, der Partner in Princeton, der hat irgendwann mal die schöne Idee gehabt, man könnte sagen, der Pfeil der Geschichte bewegt sich nicht nur in eine Richtung, sondern halt hin und her. Und wenn ich irgendwas aufnehme, dann gestalte ich das auch. Und Geschichte ist ja nichts, was einfach da ist, sondern immer das, was wir heute aus der Vergangenheit machen. Insofern ist es genau ein schönes Beispiel, dass man wahrscheinlich doch ohne geschichtliches Denken nicht auskommt.
Das finde ich eigentlich sehr interessant, weil das erinnert mich an dem neuen Buch von Marianne Moyert. Mhm. Es scheint, dass alles hängt davon ab, wie die Geschichte erzählt und mit welcher Haltung. Also man kann sagen, auch das historische Wissen kann von der Macht irgendwie kontrolliert werden und so. Und ich frage mich, zuerst soll ich vielleicht erklären, dass Marianne Moyert hat dieses Punkt in ihrem Buch Christian Imaginations of the Religious Other, A History of Religionization, ausführlich thematisiert. Und in diesem Buch analysiert sie die hermeneutische Selbst- und Fremdbildung anhand der Kategorie Religion als ein politisches Projekt der Vergangenheit. Ich würde fragen, also wie beziehst du deine These von Koproduktion zu Moyerts Kritik an der Religionization, wenn du da überhaupt ein Verhältnis erkennst?
Mhm. Also erstmal, Marianne Moyert ist eine der systematisch christlichen Theologen jetzt, die total interessant natürlich für unser Projekt sind. Und wir hatten sie auch neulich mal in so einem Online-Kurs. Da hat sie diese Idee der Religionalization, schwieriges Wort, vorgestellt. Und ich würde eigentlich sagen, aus meiner Sicht ist das eine moderne Form von Koproduktion, was sie da zu fassen bekommt. Und wichtig ist natürlich vor allem dieser Machtaspekt. Der spielt bei uns auch immer eine Rolle. Jetzt in unserem Durchgang ist dann aber wichtiger, ganz präzise zu beschreiben. Das liegt, glaube ich, einfach daran, dass wir vor allem historisch interessiert und neugierig und denkend sind, diese Machtkonstellation halt ganz präzise zu beschreiben. Und deswegen würden wir es nicht so stark auf diesen einen Punkt bringen, ne? Dass also sich sozusagen darin auch christliches Machtgebaren zeigt, dass man andere religionisiert. Mhm. Aber ich glaube, was sie da im Blick hat und auf den Begriff bringt, ist im Prinzip das, was ich eine moderne Form von Koproduktion bezeichnen würde. Wir selber in unserem Projekt sind im Moment vor allem noch in vormoderner Zeit, Antike und Mittelalter. Und da ist natürlich immer die Frage, macht Religion überhaupt einen Sinn als Begriff? Die Historikerin Dorothea Weltecker hat ja gerade auch ein großes, sehr, sehr lesenswertes Buch geschrieben, Die drei Ringe, warum die Religionen erst im Mittelalter entstanden sind. Sie ist dann im Spätmittelalter. Und Marianne Moyert würde jetzt sagen, naja, eigentlich ist das sehr eng verbunden mit Nationalbildung, ne? Ja. Also ich sage nochmal genau, also ich glaube, was die Marianne Moyert da erfasst, ist wirklich eine moderne Form von dem, was wir Koproduktion nennen würden und ist eben ganz stark mit diesem Nationenbildung verbunden, ist für die Moderne ganz wichtig. Wir gucken uns eben eher kleinere Fälle sozusagen aus Antike und Mittelalter an und da ist immer die Frage, macht der Religionsbegriff eigentlich einen Sinn?
Also Annette war ja damit eingestiegen, dass sie auch gefragt hat, wo sind vielleicht auch Gemeinsamkeiten, Unterschiede zwischen komparativer Theologie und religiöser Koproduktion. Und ich glaube, du hast es gerade schon auf den Punkt gebracht, wo einfach vielleicht verschiedene Interessen einfach sind. Also ich kann voll mitgehen, dass Regionen koproduziert sind und dass es mir als systematischer Theologe total viel hilft, da nochmal aufgeklärt zu werden. Also wo gab es denn wirklich konkrete Koproduktionen? Also welche christlichen Traditionsgüter sind eigentlich massiv muslimisch oder jüdisch geprägt? Ich glaube, unser Interesse oder mein systematisch-theologisches Interesse in der komparativen Theologie wäre dann, wie kann ich denn eigentlich diesem christlichen Wahrheitsanspruch irgendwie Sinn geben, in dem Wissen, dass mein christlicher Wahrheitsanspruch natürlich religiös koproduziert ist. Also da, ich möchte das religiöse System sozusagen verstehen, ohne das ausblenden zu müssen, was ihr sozusagen historisch herausarbeitet. Und das vielleicht eine andere Zielrichtung bei uns, die sie aber überhaupt nicht dem widerspricht, was ihr tut.
Ja, aber das kann sein. Wenn ich drüber nachdenke, denke ich auch manchmal, wahrscheinlich ist auch wirklich der Unterschied, dass komparative Theologie eben häufig von dem ausgeht, was sich ergeben hat. Also von dem, was wir jetzt sehen an Begriffen, theologischen Ideen und nicht so sehr überhaupt an diesem historischen
was
haben wir jetzt?
Was sich jetzt entwickelt. Genau. Ne? Also wenn wir jetzt miteinander reden, lernen wir, hören wir, also dann entsteht ja theologische Identität im Jetzt.
Genau.
Das ja auch, oder Nasrin, so erklärst du das doch immer, dass man irgendwie lernt, das eine, also man verfestigt oder man vertieft Dinge, die man hat oder lernt was Neues oder kommt eine Akzentverschiebung, also dass man ja eben im Gespräch mit dem anderen sich selber verändert. So, jetzt, aber ne, in der Gegenwart.
Was ich in der diese Koproduktion interessant finde, ist es, also unsere heutigen Reflexionen über die schwierigen Geschichten der Auseinandersetzungen zwischen unseren religiösen Traditionen ein Element der Demut zur Sprache bringt. Also eine Haltung, die für die komparative Theologie unerlässlich ist. Je mehr man erkennt, wie sehr die eigene religiöse Identität in einer organischen Beziehung zum religiösen anderen entstanden ist, desto weniger starr hält man an einer sozusagen reinen Selbstdefinition fest und desto offener wird man für das Lernen von diesem religiösen anderen. Ist das eine Konsequenz? Also kann man so verstehen?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Und wenn ich jetzt nochmal Markus' Wahrheitsfrage sozusagen dazu nehme, dann würde ich sagen, also für mich eine der eigentlich aufregendsten Koproduktionen ist tatsächlich im Prinzip eine Infragestellung oder vielleicht sogar Absage an starke Wahrheitsansprüche. Weil ich sagen würde, es gibt also die für mich aufregendste theologische Erkenntnis in allen drei Religionen, natürlich nicht bei allen Theologen und so, aber bei vielen ist, dass eigentlich das Göttliche, es klingt fast banal, dass das Göttliche so unverfügbar ist, dass kein einzelner Mensch und eigentlich auch keine Tradition, nichts Menschliches, es voll umfassend erfassen kann. Das findet man wirklich bei Denkern. Ich denke, euch werden sofort welche einfallen. Ich glaube, dass sowas auch eine Koproduktion ist, weil sie davon ausgeht, dass Menschen das formulieren, weil ihnen klar ist, wie viele andere Wahrheitsansprüche es auch gibt. Das kann einem, glaube ich, auch klar werden, wenn man einfach insgesamt über die Unverfügbarkeit des Göttlichen nachdenkt. Dass man sagt, ja, das ist so überwältigend, dass kein Mensch das eigentlich erfassen kann. Und das zeigt ja eigentlich schon, nicht, dass es keine Wahrheit gibt, aber dass sie sich in keiner einzelnen Person und auch in keiner Gemeinschaft umfassend ausdrücken wird. Und deswegen glaube ich schon, dass Koproduktion tatsächlich eine Anfrage an Wahrheitsansprüche ist. Nicht an Wahrheit selbst, aber an Wahrheitsansprüche. Und ich glaube, was sich daraus ergibt, und das kommt jetzt auch nochmal in diese historische, das ist ja was sehr Demütiges. Und ich würde sagen, aber bei uns geht es eben auch so um sozusagen historisch informierte Demut. Es geht mehr um Wahrhaftigkeit als um Wahrheit. Und mit Wahrhaftigkeit meine ich, dass man sich wirklich bewusst macht, was verdanke ich anderen und was schulde ich ihnen auch oder was habe ich ihnen angetan sozusagen, ja, in diesen ganzen Aneignungen, aber auch in schroffen Abgrenzungen. Die arbeiten ja immer damit, dass ich irgendein Bild von dem anderen habe. Da kommt wieder Marianne Moya rein, ne? Das ist ja nicht der andere, mit dem ich wirklich spreche. Das ist ja eben der imaginierte andere. Deswegen würde ich sagen, komparative Theologie als Praxis ist ja auch so wichtig, weil sie klar macht, ich muss die andere Person hören und auch immer zurückfragen, sozusagen, ist das jetzt wirklich so, wie du dich siehst? Aber wenn ich in die Geschichte gucke, da kann ich das nicht. Ich habe nur die Quellen. Ich kann die nicht zurückfragen. Habe ich das jetzt angemessen angeschaut? Das heißt, ich kann nur in einer einzelnen Tradition im Prinzip dann gucken, wie haben sie sich den anderen vorgestellt oder auch zurechtgestutzt.
Ja? Ja, und du kannst dann natürlich, das ist dann wieder Theologie, ins Gespräch kommen mit den anderen. Also guck mal, ich habe hier diese Bachira-Geschichte, die christliche, und wir haben die muslimische. Und wie lest ihr die denn in der islamischen Tradition? Wie lest ihr die in der christlichen Tradition? Also dann kann man ja über das, was ihr entdeckt habt, heute ins Gespräch kommen und dann merken, wie sehen wir das denn aus heutiger Sicht oder so. Dann hast du ja wieder die Tradition in ihren Traditionen, die dann miteinander ins Gespräch kommen.
Ne? Und ich würde eben sagen, also da müsst ihr jetzt sagen, ob ihr euch dann wiederfindet. Also ich glaube, komparative Theologie hat ja auch ein starkes Bewusstsein dafür, dass wir die andere Person oder Tradition nie in ihrem Selbstbild genau erfassen können. Aber sie hat doch dieses Ideal, glaube ich. Und Co-Production hat immer noch so ein bisschen diese kritische Frage, ja, geht es überhaupt? Deswegen hat es in gewisser Hinsicht auch was Nüchternes vielleicht und Neutrales zu sagen. Letztendlich sind wir dann eben auch ein bisschen in unserer Tradition, wenn ich sagen, gefangen. Aber das ist halt eben unsere Tradition. Es geht wirklich gerade nicht darum, so hybride Formen zu denken oder sagen, es ist so, es gibt eine abrahamitische Religion oder so. Das wirklich, das sehe ich eigentlich gar nicht so sehr.
Also wir sind das Schiff auf dem Meer, aber wir sehen die anderen Schiffe.
Genau.
Also wir stecken in unserem Schiff, aber sehen, oh, guck mal, da sind die anderen. Die sind vielleicht ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer oder gleich schnell. Oder fahren in eine ganz andere Richtung. Also wir sehen, ne, wir sind gemeinsam unterwegs auf diesem Meer.
Ja, genau. Manchmal kreuzt es sich auch eher nicht so.
Ja, ich habe mich gestoppt, weil das Meer ist was, ich würde gar nicht sagen, der Gotteserkenntnis. Also das ist aus jüdischer Sicht jetzt nicht so das Allerwichtigste. Da wäre eher die Gestaltung der Welt oder so. Also ich hätte gar keine Definition für das Meer. Also wir sind irgendwie unterwegs im Leben.
Ja, das Meer wäre für mich wirklich einfach die Gesamtheit irgendwie der Geschichte der Menschen, die versuchen. Mhm. Und was jetzt an dem Bild des Schiffes allerdings, glaube ich, auch wirklich noch ganz schön ist, und das kommt nochmal auf diese Demo zurück, ist, dass für uns Ambivalenz auch was ganz Wichtiges ist. Und das Schiff, das kann ja auch schnell kippen auf die eine oder andere Seite. Und ich würde sagen, bei der Co-Produktion kann man immer sehen, es wird immer Potenziale eigentlich für beides, ja, für härteste Polemik oder für irgendwie eine sorgsame Anknüpfung geschaffen. Man sieht es bei Bahira zum Beispiel. Bahira hat im 20. 21. Jahrhundert gedient, einerseits wirklich ganz polemische Filme, christliche Filme gegen den Propheten zu produzieren. Und auf der anderen Seite gibt es, ich glaube, in Berlin eine Moschee, die einen Verein Bahira gegründet hat, der Toleranz dienen soll. Also es geht beides. Die Geschichte produziert immer diese Potenziale, die einfach sehr ambivalent sind. Und die Frage ist, welchen Wellengang haben wir gerade in einer bestimmten Zeit der Geschichte an einem bestimmten Ort des Meeres, was dazu führt, dass ein Schiff dann irgendwie kippt oder nicht. Und nur um es nochmal noch richtiger irgendwie darzustellen, natürlich reden wir nicht von drei Tankern, oder? Wir reden ja nicht von dem Islam und dem Judentum und dem Christentum. Ist ja allen klar, aber die sind natürlich auch nochmal ganz viele Formen
Flotten.
Davon.
Flotten. Also genau. Gruppen von Schiffen. Ja. Ja. Richtig, ja. Wo ja auch ineinander Koproduktion ist, ne? Also dass ich auch innerjüdisch und innerchristlich und innermuslimisch.
Und die Polemik ist ja häufig innerhalb noch viel stärker als über diese Grenzen hinweg.
Ja. Ja.
Mhm. Katharina, du hast vorhin über Wahrheit und Wahrheitsanspruch gesprochen und hast gesagt, dass du nicht Wahrheit selber in Frage stellst, aber dass du durch diese Historisierung mit dem Wahrheitsanspruch zunimmst. Fragen hast oder nicht genau, also da den in Frage stellst, weil auch der Wahrheitsanspruch natürlich ein Produkt von dieser religiösen Koproduktion ist. Und da brennt es mir als systematischer Theologe wirklich unter den Nägeln, da doch entschieden zu widersprechen, dass ich sagen würde, also als Christ und ich vermute auch als Muslimin, aber ich spreche natürlich jetzt nur für mich als Christ, muss ich doch daran festhalten, dass in Jesus Christus die Wahrheit offenbar geworden ist und ich an diesem Wahrheitsanspruch festhalten kann, aber ich bin dann, also ich möchte dich dann sozusagen sofort mitnehmen, dass ich, wenn ich versuche, diesen Wahrheitsanspruch dann zu entfalten, zu entfalten, dass ich dann natürlich sofort, sobald ich den Mund aufmache, in der religiösen Koproduktion bin. Also ich kann den Wahrheitsanspruch nicht anders entfalten als in religiöser Koproduktion. Aber das ändert nichts daran, dass, wenn ich mein Christentum, glaube ich, ernst nehme, an diesem Wahrheitsanspruch in Jesus Christus festhalten muss.
Ich glaube, das ist eine ganz ähnliche Situation, wie die, die Annette für die Synagoge beschrieben hat, oder? Wenn ich als religiöser Mensch irgendwo anfange, dann fange ich ungeschichtlich an. Ich fange bei Offenbarung an. Das war, glaube ich, auch das Beispiel mit der Tora. Und vielleicht geht es auch gar nicht anders, dass man so anfängt. Aber ich würde immer sagen, die Tatsache, dass ich es dann in der Entfaltung ja nur noch koproduktiv machen kann, ist natürlich schon auch dann eine, die man auch bis an diesen Anfangspunkt mal zurückverfolgen könnte. Ich selber habe nicht so Schwierigkeiten damit, zu sagen, ja, ich habe eigentlich keine Sicherheit, dass jetzt Jesus Christus der einzige von Gott offenbarte Wahrheitsgehalt ist.
Nee, eine Sicherheit habe ich da auch nicht, also in Form einer absoluten Gewissheit, aber ich glaube, es ist halt eine verbindliche christliche Tradition, dass es halt, also Jesus Christus die Höchstform ist und dass der Maßstab, an dem ich alles andere misst, aber das ist natürlich aus meiner eigenen Tradition heraus gesprochen. Und ich habe damit ehrlich gesagt auch kein Problem, dass ich diese Sicherheit nicht habe, weil, also jetzt philosophisch gesprochen, Gott als der Unbedingte offenbart sich im Bedingten und natürlich kann ich als Mensch immer nur in bedingter, in vorläufiger, in begrenzter Weise über das Unbedingte sprechen und kann damit eben nicht niemals eine intellektuelle oder eine existenzielle Sicherheit definitiv bekommen.
Aber für mich
ändert nichts daran, dass ich sozusagen immer versuche, so gut wie möglich das Unbedingte.
Genau, das ist das, was ich mit Wahrhaftigkeit meine. Und für mich hast du, indem du jetzt immer Tradition gesagt hast, eigentlich sehr historisch und koproduktiv gesprochen. Ich glaube wirklich, worüber man weiter nachdenken müsste, ist, ob man Offenbarung und Koproduktion so zusammendenken kann, dass die Offenbarung nicht sofort sozusagen menschlich relativiert ist. Mhm. Darüber müsste man nachdenken.
Das ist spannend.
Interessant. Ja. Weil ich hätte jetzt spontan gesagt, diese und jene sind Worte des lebendigen Gottes. Also ich habe euch jetzt zugehört und denke, ja, wo ist das Problem? Also wenn für dich, Markus, Jesus wichtig ist, okay, für mich nicht. Das macht ja aber auch nichts. Also wir leben ja unsere Identität und unser, was uns ja das Leben besonders macht oder Kraft gibt, Hoffnung gibt und so, das sind halt verschiedene Quellen und Traditionen, aber wie spannend und wie schön, dass es vielfältig ist, also stört mich
jetzt. Ich würde eben sagen, diese entspannte Art ist möglicherweise auch schon eine Koproduktion. die es im Christentum nicht so ganz selbstverständlich gibt.
Aber es ist auch eigentlich eine ganz schöne Sache. Also ich glaube, wir haben ja durchaus mindestens 4 verschiedene Meinungen. Ich glaube, wir bekommen zu viert auch noch mehr als 4 verschiedene Meinungen hin. Aber trotzdem kriegt man das inzwischen ganz entspannt miteinander hin. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, können wir uns bei dir, Katharina, wirklich ganz herzlich bedanken, dass du da die Berner Erkenntnisse zur religiösen Koproduktion hier eingebracht hast.
Ja, vielen Dank.
Ja, und danke. Ich glaube, wir bleiben weiter im Gespräch und sind gespannt, was sich da diesem Dialog zwischen Bern und Bonn und vielleicht auch Paderborn noch weiter ergibt in den nächsten Monaten.
Tschüss.
Ja.
Tschüss. Dies war ein Podcast des Forums für komparative Theologie. Das Forum ist ein Projekt der Universitäten Bonn und Paderborn und wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Alle Podcasts und weitere Informationen finden Sie unter www.komparative-theologie.de.